Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. So, hoffe jetzt. Ich freue mich darauf, heute einige Gedanken über Matthäus Kapitel 11, die Verse 25 bis 30 zu teilen. Ich möchte einfach mal direkt einsteigen in den Text. Und dazu lese ich aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 25 bis 30 nach der Züricher Übersetzung vor. In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn außer der Vater, und niemand kennt den Vater außer der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Der Text aus Matthäus, den möchte ich so in drei Abschnitte unterteilen. Im Wesentlichen beschreibt Jesus hier, wie wichtig er ist für unsere Beziehung zu Gott. Und dann im dritten Abschnitt, das ist so der bekannte Hammervers, im dritten Abschnitt lädt Jesus dazu ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Ich habe so die drei Abschnitte mit einem Titel versehen. Der erste Abschnitt ist Gott durch Jesus erkennen. Das ist 25 und 26. Der zweite Abschnitt ist Jesus ist Gott auf Erden, der Vers 27. Und der letzte Abschnitt bei Jesus Ruhe finden ist der Vers 28 bis 30. Gott durch Jesus erkennen. Ich lese dazu nochmal die zwei Verse. In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Jesus lobpreist lautstark Gott. Manche Übersetzungen sprechen hier von einem Ausrufen, wie zum Beispiel die Basisbibel, die übersetzt: Danach rief Jesus aus. Damit wird so im Besonderen betont, wie Jesus den umherstehenden Leuten die Möglichkeit gibt, an diesem Lobpreis teilzuhaben. Die Einladung ist aber eher ein Nebeneffekt, denn in erster Linie spricht Jesus sein Lob an Gott. Jesus ist der Architekt unserer Welt, der schon zu Beginn der Welt zusammen mit Gott Vater und Gott Heiliger Geist sich die Welt überlegt und geschaffen hat. Jesus, der vom Himmel herabkam und sich als Mensch erniedrigte, um uns Menschen mit unserem himmlischen Vater zu versöhnen. Dieser Jesus ruft auf Erden im fröhlichen Lob zu seinem himmlischen Vater. Er preist Gott für seinen Erlösungsplan. Jesus offenbart hier seine Beziehung zum himmlischen Vater. Dieses Gebet ist so eins von vielen Puzzlestücken aus der Bibel. Mit solchen Puzzlestücken bekommen wir eine Vorstellung davon, wie die Beziehung zwischen Jesus und unserem himmlischen Vater aussehen mag. Sein ganzes Leben hilft uns, diese Beziehung immer mehr zu erfassen, und es hilft uns, von Jesus zu lernen und ihm als Vorbild nachzufolgen. Jesus ist Gott. Jesus suchte die Anerkennung anderer Menschen nicht, zeitlang, sein ganzes Leben lang nicht. Aber er war sich dennoch bewusst, wer er ist. Jesus, der eigentlich näher als jeder andere an Gott ist, hat sich dennoch mit Gott im Gebet unterhalten und die Beziehung zu ihm mit Lob ganz alltäglich gelebt. Ein bisschen spürt man die Freude, mit der Jesus zu Gott spricht. Ich preise dich, Vater. Das schafft so eine fröhliche Grundstimmung. Jesus lobt Gott laut dafür, dass der Zugang zu Jesus nicht mit irgendwelchen intellektuellen Hürden verbunden ist. Die Annahme der Sündenvergebung Jesu am Kreuz geschieht nicht durch Taten oder Leistungen, die wir vollbringen. Im Vertrauen, im Glauben daran, dass Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist, erhalten wir die Zusage Gottes für die Vergebung unserer Sünden, und wir dürfen ein neues Leben mit Jesus beginnen. Mir selbst hat sich bei diesen Versen aber eine Frage aufgedrängt. Wie ist das hier gemeint, dass das Evangelium vor Weisen und Klugen verborgen wurde? Wie meint Jesus diesen Satz? Den Einfältigen wird das Wesen Gottes offenbart. In anderen Übersetzungen sind das auch die einfachen Leute oder Unmündigen. Es macht hier wenig Sinn, dass es darum geht, intellektuell einmal fünfe gerade sein zu lassen und sich doof zu stellen. Gott hat uns einen herrlichen Verstand gegeben, um genau diesen zu gebrauchen. Mit unserem Verstand können wir die Werke Gottes entdecken und über seine Größe mehr und mehr staunen. Und ein scharfer Verstand ist ein Segen und kein Hindernis. Nachdenken und Beschäftigen mit Jesu Leben und seinen Taten bringt uns Gott näher. Die Gefahr besteht aber darin, ausschließlich nur noch Anweisungen und logische Abfolgen zu sehen. Wenn es nur darum geht, eine geistliche, mathematische Gleichung zu lösen, dann ist das vielleicht intellektuell sehr herausfordernd, aber es hilft mir nicht, den lebendigen Gott kennenzulernen. Um Jesu Tod am Kreuz anzunehmen, geht es nicht darum, intellektuell verstanden zu haben, was Jesu Tod am Kreuz bedeutet, sondern es geht darum, im Herzen daran zu glauben. Der Gedanke geht hier in die Richtung eines kindlichen Glaubens an Jesus. Kindlicher Glaube ist offen. Kindlicher Glaube ist immer bereit, etwas Neues zu entdecken. Er ist begeisterungsfähig, und kindlicher Glaube vertraut ohne Einschränkung. Es geht hier um Menschen, die sich Gott hingeben und ihm vertrauen. Interessanterweise spricht Jesus hier von Unmündigen oder in unserer Übersetzung einfältigen Leuten. Hier sind Leute gemeint, die noch nicht verstehen, noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus mit den Klugen und Weisen exemplarisch auch die Pharisäer und Gelehrten der damaligen Zeit meinte. Die Gelehrten damals glaubten an einen komplizierten Weg, um Gott kennenzulernen. Nur wenige waren imstande, diese komplexen Regeln zu durchschauen. Diese komplexen Regeln gingen weit darüber hinaus, was Gott seinem Volk einmal geboten hatte. Die Gelehrten hatten sich von der Bibel entfernt. Für viele war aber das gerade erworbene und komplexe Wissen Teil ihrer Identität und auch zugleich Grundlage für den Lebensunterhalt. Diese Menschen hatten sich verlaufen in ein festes und starres Bild Gottes. Ein Bild, welches Gottes Größe nicht erfassen kann, weil es starr ist. Gott ist immer größer als Grenzen jeglicher Art. In diesem Fall auch größer als die Grenzen der Vorstellung der weisen und klugen Bibelausleger von damals. Ich möchte diesen Gedanken einmal abschließend zusammenfassen. Jesus Christus erkennen wir nicht durch bloßes Wissen und Weisheit, sondern durch Vertrauen und Glauben. Der zweite Abschnitt, Beziehung Jesus zu Gott. Im Vers 27, ich lese ihn nochmal vor, heißt es, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn außer der Vater, und niemand kennt den Vater außer der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. In Jesus selbst erkennen wir Gottes Charakter. Jesus ist barmherzig, freundlich, voller Gnade und Geduld. Alles Wesenszüge, die auch auf Gott zutreffen. Gott selbst ist in Jesus Mensch geworden, um uns wieder mit sich selbst zu versöhnen. Dabei haben wir die Chance, in Jesus eine einzigartige Perspektive auf Gott zu bekommen. Jesus war Gott selbst in Menschengestalt. In diesem Vers spricht Jesus aus, dass er als Mensch alle Macht übergeben bekommen hat. Jesus lebte eine innige Beziehung zu Gott und will uns mit einladen und uns ein Teil davon werden lassen. Wir sind nicht als Zaungäste eingeladen, sondern als seine, also als Gottes Kinder. Jesus betont in diesem Vers aber auch, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als den über Jesus. Wie spricht er auch an anderen Stellen aus? Zum Beispiel in Johannes 14,6 heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der letzte Abschnitt, bei Jesus Ruhe finden. Kommen wir zum Superhammer-Vers, Vers 28. Ich lese ihn noch einmal und auch die weiteren beiden Verse nach Luther-Übersetzung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Interessant finde ich den Wechsel der Adressaten der einzelnen Abschnitte. Jesus beginnt seinen Lobpreis an Gott gerichtet, trifft dann eine Aussage über sich selbst und richtet sich schließlich an Hilfesuchende, Beladene und Verzweifelte. Es wirkt so, als würde Jesus damit auf einen zugehen, von Gott über sich selbst zum Zuhörer seines Wortes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder nochmal nach der Menge-Übersetzung, kommt her zu mir, die ihr niedergedrückt und belastet seid, ich will euch Ruhe schaffen. In den Übersetzungen, die ich mir so angesehen habe, ist es eine der beiden Bedeutungsräume. Also entweder ist es erquicken oder auch Ruhe schaffen und Ruhe geben. Das eine eher so verlangsamende Ruhen und das andere belebend, mit neuer Energie an etwas drangehen. Das Wort ruhen erinnert an die im Sabbat gesetzliche Ruhepause. 5. Mose, Kapitel 5, 14 ist es. An eine Pause zur Wiederherstellung von Kräften. Aber auch schon bei der Überlegung über den Sabbat geht es um mehr als um ein reines kräftemäßiges Ausruhen. Es geht um ein geistliches Ausruhen, ein Wiederherstellen der Beziehung zu Gott. Es geht letzten Endes um den Wunsch tief in uns nach einem Zustand des Seelenfriedens. Ein Seelenfrieden, den nur Gemeinschaft mit Gott schenken kann. Diesen Seelenfrieden spricht uns Jesus zu, wenn wir mit all dem, was uns so belastet, zu ihm kommen und wenn wir von ihm uns neu ausrichten lassen. Jesus bietet uns an, seiner Leitung zu vertrauen und von ihm zu lernen. Er verspricht uns, behutsam vorzugehen. Er verspricht uns Seelenfrieden. Jesus verspricht uns Ruhe und neue Kraft in der Verbindung zu unserem himmlischen Vater, zu der er uns einlädt. Ja, und dann kommt dann noch die Sache mit dem Joch. Der Begriff des Jochs bildet viele Zusammenhänge ab. Ich selbst hatte da so meine Probleme mit dem Bild des Jochs. Eigentlich ein etwas komischer Gedanke, dass da jemand zunächst von mühselig und beladen spricht und mir dann auch noch ein Joch auflegen will. Aber Jesus sagt in diesem Vers eigentlich viel mehr aus, als man da so auf dem ersten Blick erkennen kann. Und zwar gibt es da einen entscheidenden Gedanken, der mir beim Verständnis dieser Metapher dann geholfen hat. Wenn man sich mal so einen handelsüblichen Joch anschaut, Tobi hat ihn schon eingeblendet, danke. Wenn wir uns mal so einen handelsüblichen Joch anschauen, dann sind da zwei Tiere, die man da einspannt. Und zwar war es damals wohl so, dass unter einem Joch immer gleich zwei Arbeitstiere eingespannt wurden. Es war üblich, ein bereits angelerntes, älteres Arbeitstier zu nehmen und dazu ein neueres, jüngeres anzulernen, so dass immer fest zwei Arbeitstiere zusammen ein Joch tragen. Damals, als Jesus dieses Bild verwendet hat, wussten die Leute wohl auch besser Bescheid als ich heute. Die Leute konnten also zuordnen, dass dieses Joch nicht als einzelnes Schicksal gemeint ist, sondern dass es beim Auferlegen eines Jochs immer zwei Tiere gibt. Und die Frage ist nun, wer in diesem Bild wohl wahrscheinlich das zweite Tier ist? Wer sorgt für ein leichtes Joch? Wer mag das wohl sein? Jesus selbst. Und ich finde das so großartig, wie Jesus sich hier neben einen stellt. Jesus sagt mit diesem Bild des Jochs nämlich etwas wirklich Schönes. Er sagt nämlich, komm her, mein Kind, mit all deinen Sorgen, mit deinen Nöten, Ängsten und was dich sonst noch so belastet. Komm her an meine Seite und geh mit mir mit. Zusammen werden wir deine Last ziehen und wir werden zusammen gehen. Jesus schenkt uns eine Wiederherstellung der Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Er schaut dabei nicht von weit weg zu, sondern er ist uns nahe. Wenn wir bereit sind, uns das Joch gemeinsam mit Jesus zu teilen, er wird fest an unserer Seite sein und mit dir zusammentragen, was da auch so kommen mag. Jesus selbst sagt uns hier, dass er sich an unsere Seite stellen will, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören und ihm zu folgen. Was für eine wunderbare Zusage. Das schafft doch ein fröhliches Gefühl des Friedens, was wir doch für einen großartigen Rettergott haben. Amen.